Willkommen zurück zu OG, unser und euer aller Podcast hier an der Hochschule Offenburg. Mein Name ist Anton Kawat und ich bin wie immer nicht alleine, denn ich habe es endlich geschafft, einen Interviewgast zu finden, der tatsächlich größer, zumindest in Sachen Höhe ist, als ich. Hallo Steffen.
Hallo Anton.
Steffen heißt in Wirklichkeit Professor Dr. Steffen Willwacher. Steffens Fachgebiet ist Bewegungsanalyse und er ist Teil der Professur, der Professoren im Studiengang Biomechanik.
Genau, richtig. Wobei mein Schwerpunkt tatsächlich ist, es Menschen zu analysieren in verschiedenen Kontexten, beim Gehen, beim Laufen, beim Sprinten, in anderen sportartspezifischeren Bewegungen auch noch, um zu verstehen, wie könnte man Bewegungen besser machen, wie ist die Belastung der Gelenke bei diesen Bewegungen und welche Rolle spielen technische Hilfsmittel, zum Beispiel Schuhe oder Bandagen, Orthesen, früher auch Prothesen bei diesen Bewegungen.
Okay, darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Ich würde mal anfangen mit unserem Quickfire-Fragenspiel. Also ich stelle jetzt einfach ein paar Fragen, ein paar Stichwörter und du antwortest so kurz wie möglich. Alles klar? Perfekt. Dann Alter.
Ich werde nächste Woche 39.
Fachrichtung.
Biomechanik.
Drei Hobbys.
Wenn denn noch Zeit bleibt neben der Arbeit, koche ich sehr gerne. Ich versuche weiterhin auch noch Freizeitsport zu machen und ansonsten treffe ich mich gerne mit meinen Freunden oder mit meiner Familie.
Buch, das jeder gelesen haben sollte.
Homo Deus von Yuval Harari.
Lieblingsfilm?
Schwer zu sagen, ich habe keinen spezifischen Film. Grundsätzlich mag ich Filme, die irgendwie so einen gewissen Twist haben. Zum Beispiel The Sixth Sense, wo man den ganzen Film über denkt, oh, was passiert hier eigentlich? Und dann erkennt man es auf einmal. Das finde ich interessant. Aber wie gesagt, kein spezieller Film, aber die, was so in die Richtung geht.
Aber vielleicht ein Lieblingssong?
Lieblingssong ist ähnlich. Ich habe viele Lieblingssongs. Wenn ich mich für einen entscheiden würde, dann würde ich vielleicht Blister nehmen von Jimmy Eat World.
Die drei wichtigsten Sachen in deinem Leben?
Meine Freundin, meine Familie, meine Freunde.
Anzug oder lieber locker gekleidet?
Lieber locker gekleidet, wobei ich eigentlich auch gerne mal mit einem Anzug herumlaufe, aber das eigentlich eher seltener tue.
Zum Beispiel beim Neujahresempfang der Stadt Offenburg habe ich gesehen.
Genau, bei manchen Anlässen sollte man das tun, aber dann finde ich es eigentlich auch nicht verkehrt.
Wer ist dein Vorbild?
Habe ich eigentlich auch kein richtiges. Es gibt bestimmte Menschen, die ich für bestimmte Fähigkeiten, die sie haben, irgendwie bewundere. Dazu gehört sicherlich mein Doktorvater, Gerd-Peter Brüggemann, von dem ich wirklich viel gelernt habe in manchen Bereichen. Und es gibt sicherlich auch einen oder anderen BiomechanikerInnen, die ich gut finde. Zum Beispiel finde ich, dass Walter Herzog ist ein Biomechaniker aus ursprünglich aus der Schweiz, der aber in Calgary lebt und arbeitet schon seit vielen Jahrzehnten. Und an dem finde ich besonders gut, dass er extrem gute Forschung macht, sich aber für sehr viele Bereiche interessiert und begeistern kann und auch zumindest, so wie ich ihn kenne, auch ein sympathischer Kerl ist.
Alternativer Berufswunsch?
Das ist eine interessante Frage. Ich habe das große Glück, dass ich, bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich gedacht, ah, was würde dich interessieren? Und ich fand Sport interessant, Maschinenbau oder Informatik. Ich habe jetzt das Glück, dass fairerweise durch einen Zufall ich genau in ein Gebiet reingekommen bin, wo diese drei Bereiche sich sehr gut wiederfinden. Deswegen bin ich sehr glücklich mit meinem Job. Alternativ fände ich tatsächlich ist interessant, Koch zu sein. Auch wenn ich erheblichen Respekt habe vor den Arbeitszeiten, die man dort hat. Das heißt, das wäre wahrscheinlich etwas, was im Alltag dann vielleicht doch schwieriger ist, aber grundsätzlich begeistert mich das.
Lieblingsgetränk?
Gibt es auch viele. Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wäre wahrscheinlich ein gutes Bier dabei. Und da finde ich tatsächlich sogar schon, bevor ich hier in den Südwesten gezogen bin, Tannenzäpfle eine gute Biermarke, ohne hier Werbung machen zu wollen.
Go-to-Essen zu Studentenzeiten?
Ich habe ja an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert und die Mensa dort war sehr gut, meiner Meinung nach. Und eine Sache, die sehr gut konnten, war tatsächlich Lammfilet. Auch wenn ich heutzutage versuche, zumindest in der Woche kein Fleisch mehr zu essen. Aber das haben die sehr gut hinbekommen, insbesondere für eine Mensa, wo sie das in großen Mengen hergestellt haben.
Also es gab in der Mensa an und für sich Lammfilet.
Das gab es nicht ständig, aber ich würde schätzen, so in der Zeit im Jahr, wo man das häufiger hat und dort vielleicht dann so alle 3 Wochen mal. Ja, also es war schon ein Special, aber das ist mir im Kopf geblieben, weil ich fand, dass sie das immer für so eine Großküche extrem gut zubereitet haben. Also der Garpunkt war meistens sehr gut und ja, das hat einfach gut geschmeckt.
Kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, so in der Mensa Lammfilet serviert zu bekommen, aber gut. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal so leicht rausgehört und angerissen, aber bevor wir jetzt ganz einsteigen, wäre es vielleicht nochmal sinnvoll, ganz grundsätzlich zu erläutern, was Biomechanik eigentlich ist und mit welchen Fragestellungen sich Biomechanik beschäftigt.
Ja. Biomechanik ist grundsätzlich ein unglaublich breites Feld, in dem auch ein multidisziplinäres Feld, wo WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen. Ich habe eher so einen sportwissenschaftlichen Hintergrund. Es gibt aber auch BiologInnen, die sich damit beschäftigen. Es gibt IngenieurInnen, die in diesen Bereich hineingehen oder auch Menschen, die ursprünglich vielleicht mal Medizin studiert haben, arbeiten da und forschen zusammen. Biomechanik kann sich mit Menschen beschäftigen, kann aber tatsächlich auch mit Tieren oder sogar mit Pflanzen zu tun haben. Das heißt, wenn man es jetzt auf vielleicht Menschen bezieht, ist es so, ja, dass es dort eigentlich um Systeme geht, die Menschen unterstützen oder auch einfach darum, zum Beispiel Bewegungen zu verstehen. Ja, das ist zum Beispiel wichtig im Leistungssport, wo ich vielleicht versuchen möchte, die Bewegungstechnik von Sportlern zu verstehen, um sie vielleicht für einen bestimmten Zweck zu verbessern. Vielleicht, dass die Menschen schneller laufen können, vielleicht aber auch, dass sie sich so bewegen, dass sie eine bestimmte Verletzung nicht mehr so leicht bekommen. Ja, oder dass man sagt, hey, man möchte Sportequipment verbessern, dass sich die Bewegung verbessert. Es kann aber auch sein, dass sich BiomechanikerInnen, gerade hier auch bei uns an der Hochschule im Studiengang, bilden wir die Studierenden dafür aus, dass sie technisches Equipment, ja, zum Beispiel ein Kniegelenkimplantat oder eine Knochenplatte, versuchen zu verbessern. Das heißt, da wären dann sehr ingenieurswissenschaftliche Skills gefragt. Also es ist sehr breit, sehr multidisziplinär und dadurch eigentlich auch sehr spannend.
Okay, also im Grunde genommen alles, was mit Bewegung zu tun hat, so ein Stück weit und halt wie es sich auf den Körper zum Beispiel auswirkt oder wie man es optimieren kann. Könnte man es so zusammenfassen?
So könnte man es sagen. Das wäre dann der Teil, ein sehr bewegungsbezogener Ansatz. Tatsächlich würde man theoretisch auch zu biomechanischen Systemen so Sachen wie Stands, die eingesetzt werden oder vielleicht sogar Systeme wie künstliche Herzklappen, so etwas dazu zählen. Wie wir es hier an der Hochschule aber interpretieren und unterrichten, ist tatsächlich dieser Fokus auf menschliche Bewegungen und eben dann auch auf Systeme, wenn der Bewegungsapparat erkrankt oder Schaden nimmt, ja, zum Beispiel durch einen Knochenbruch, dass man dort versucht, Systeme zu beforschen, Systeme zu entwickeln, die den Menschen bei Bewegung unterstützen.
Und wie funktioniert es dann in Bezug auf Pflanzen? Weil bei Tieren verstehe ich es ja noch irgendwie, wenn ein Pferd sich verletzt oder so und man schaut halt, wie das die Bewegung beeinträchtigt, aber bei Pflanzen?
Ja, bei Pflanzen, also letztlich untersucht Biomechanik biologische Systeme mit den Mitteln der Mechanik. Ich kann zum Beispiel mich an eine konkrete Fragestellung erinnern, da ging es darum, ob man Slacklines zwischen Bäumen spannen sollte und ob man die Slackline direkt auf die Rinde aufbringen sollte, weil durch diese relativ kleine Auflagefläche, die man hat, führen die Kräfte, die an der Slackline übertragen werden, dazu, dass ein hoher Druck auf die Rinde und die unterliegenden Strukturen wirken und das hat dann den Wasserfluss in der Rinde zerstört und das hat die Bäume letztlich geschädigt. Das heißt, was man dort untersuchen kann, ist, ob zum Beispiel durch eine Unterlage, die man zwischen Slackline und Baum packt, die Kraft auf eine größere Fläche übertragen wird, dadurch der Druck sinkt, sodass der Baum nicht oder weniger geschädigt wird. Und das hat zum Beispiel damals in Köln dazu geführt, dass es jetzt nur erlaubt ist, Slacklines an Bäume zu spannen mit einer Polsterung darunter. Das wäre vielleicht ein Beispiel, wo es um Pflanzen geht, wo man sieht, ja, auch da haben wir es mit einem biologischen System zu tun und mechanische Faktoren spielen eine Rolle.
direkt auch mal ein Beispiel in der echten Welt. Gut, jetzt wo wir das so ein bisschen aufgeschlüsselt haben, würde ich gerne einmal kurz auf deinen Werdegang einfach so ein bisschen eingehen. Wo beginnt denn die Geschichte von Steffen Willwacher damals einfach noch? Und wie wurde daraus dann Professor Dr. Steffen Willwacher?
Aufgewachsen bin ich in einem wunderschönen kleinen Ort im Westerwald, wo ich gelebt habe, bis ich 20 Jahre alt geworden bin. Ich hatte damals indirekt schon Verknüpfung zur Biomechanik, ohne dass ich mir das damals richtig bewusst war, ehrlich gesagt, weil ich habe viel Leistungssport betrieben in diesen Jahren, Leichtathletik. Und dort kommt man mit Biomechanik schon auch in Verbindung, wenn es eben um das Thema Leistungsdiagnostik geht. Ja, das heißt, dort gibt es Wettkampfanalysen, wo BiomechanikerInnen von zum Beispiel Olympiastützpunkten oder vom Institut für angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig dazukommen und die Bewegungen aufnehmen mit Videoanalysen und diese dann analysieren, um Technikverbesserungen vorzuschlagen. Das heißt, da war mein Kontakt dazu, auch wenn ich das damals ehrlich gesagt nicht bewusst wahrgenommen habe, dass das für mich ein interessantes Berufsbild sein konnte. Aber ich habe sehr viel Sport gemacht. Musste mich dann irgendwann nach der Schule entscheiden, was ich denn studieren möchte. Und weil ich damals wirklich eigentlich hauptsächlich den Leistungssport im Kopf habe, habe ich mich dann aus dieser Kombination, die ich eben beschrieben habe, tatsächlich dann für Sportwissenschaften entschieden. Eigentlich so mit der Idee, auch wenn die noch sehr vage war, dass es ja einen Schwerpunkt Sport Ökonomie gibt. Das heißt, ich habe gedacht, okay, ich arbeite dann irgendwann im Sponsoring, Sportsponsoring von einem Unternehmen oder, keine Ahnung, im Management von einem Sportverband oder irgendwie sowas. Aber das war relativ vage. Aber so bin ich ins Studium gestartet. Habe dann auch der Hauptgrund, warum das auch gut war, dass ich dann für Bayer Leverkusen meinen Sport weitermachen konnte. Das ließ sich ganz gut mit dem Studium verbinden. Und habe dann aber relativ früh, ich glaube im zweiten Semester, hatte ich ein Seminar bei eben dann meinem späteren Doktorvater, besagten Professor Brüggemann. Und auch wenn es damals, glaube ich, relativ trocken eigentlich nur so um Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeits ging, gar nicht direkt um Biomechanik, habe ich ihn gefragt, ob er nicht wüsste, wo man in diesem Bereich ein Praktikum machen könnte. Und da hat er mich eingeladen, so, komm doch zu uns ins Institut für Biomechanik und Orthopädie und mach dort ein Praktikum. Das muss 2005 gewesen sein. Und dann bin ich da nicht so richtig weggekommen. Ich bin studentische Hilfskraft geworden, habe später dort meine Diplomarbeit noch geschrieben, habe promoviert. Und mit Ausnahme von einem kleinen Auslandsaufenthalt für 8 Monate bin ich dort geblieben, bis ich dann 2020 hier dem Ruf auf die Professur für Biomechanik gefolgt bin.
Ja. Okay. Da gibt es jetzt gleich mehrere Punkte, die ich direkt nochmal ansprechen möchte. Das allererste war, du warst ja richtiger Leistungssportler für eine Zeit lang. Was war da so der Höhepunkt deiner Karriere?
Also ich würde sagen, ich war ein sehr guter Nachwuchsleichtathlet. Meine Hauptdisziplin war der Zehnkampf. Das heißt, ich konnte nichts richtig gut. Deswegen habe ich gedacht, da mache ich Zehnkampf, da kann man alles so ein bisschen, auch wenn das natürlich auch seine Schwierigkeiten hat. Mein größter Erfolg war, dass ich 2003 den 3. Platz bei den U20-Europameisterschaften belegen konnte. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war ich wirklich sehr gut. Es ist dann leider so gewesen, dass ich in den Folgejahren sehr häufig verletzt war. Das heißt, die Leistungsentwicklung ist nicht mehr weitergegangen. Ich bin relativ stark stagniert und das ist dann auch ein relativ frustrierender Prozess. Man wendet 20 bis 25 Stunden pro Woche für Training auf und macht aber keine Fortschritte, sondern ist dann verletzt, hat wieder 3 Monate, wo man pausieren muss. Trotzdem habe ich in der Zeit sehr viel gelernt. Das ist in Leverkusen eine sehr spannende Umgebung, wo man eben auch sehr viel durch Zuschauen lernen kann. Man kann wirklich sehen, wie OlympiasiegerInnen trainieren. Und da habe ich sehr viel Praxiserfahrung mitgenommen, die mir heute im Job eigentlich immer noch hilft. Und auch Motivation, weil ich eigentlich finde, dass rückblickend manche der Probleme, die ich gehabt hätte, durch zum Beispiel auch biomechanische Analysen vermieden hätten werden können.
Also könnte man sagen, du erforschst heute so ein Stück weit die Probleme, die du damals hattest, damit andere Leute das halt nicht haben zum Beispiel?
Zum Teil. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Motivation, dass man sagt, hey, man möchte das verbessern. Natürlich muss man da auch realistisch sein. Das in die Breite zu tragen, ist immer noch schwierig. Aber ich bin zum Beispiel nebenberuflich auch in der Trainerausbildung tätig, an der Trainerakademie der Deutschen Sporthochschule, an der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes in Köln unterrichte ich Biomechanik und kann da versuchen, diese Ideen zumindest in einem kleinen Einblick im Bereich Biomechanik weiterzugeben. Das macht eigentlich sehr viel Spaß. Das ist motivierend.
Jetzt hast du schon erwähnt, du warst dann die meiste Zeit bei deinem Doktorvater in derselben Firma. Und heute hast du in Köln, bist du ja Teil eines Instituts. Womit beschäftigt man sich bei diesem Institut dann?
Genau, das ist das Institut für funktionelle Diagnostik. Ist ursprünglich mal auch von meinem Doktorvater und einigen Orthopäden in Köln gegründet worden. Und da versuchen wir eigentlich, die Erkenntnisse oder auch die Methoden, die wir in der Forschung entwickelt haben und angewandt haben, für Patientinnen und Patienten nutzbar zu machen. Das heißt, wir führen dort biomechanische Analysen durch, also Bewegungsanalysen, Krafttestungen, Haltungsanalysen, Analysen von Muskelaktivierungsmustern bei Menschen, die Probleme bei Bewegung haben, also mit dem Bewegungsapparat und wo vielleicht Orthopädinnen und Orthopäden auch nicht mehr richtig weiter wissen, wo denn das Problem eigentlich genau herkommt. Und da helfen uns diese komplexen Bewegungsanalysen, das Problem besser zu verstehen, und dann versuchen wir gemeinsam mit PhysiotherapeutInnen, aber auch den ÄrztInnen, Interventionen zu entwickeln, die dann helfen. Das sind oft Trainingsinterventionen, dass man sagt, hey, wir versuchen bestimmte Muskelgruppen zu kräftigen oder vielleicht beweglicher zu machen. Manchmal aber auch zum Beispiel Schuh- oder Einlagenempfehlungen. Im Extremfall vielleicht auch mal, dass wir Hinweise geben, ob vielleicht doch auch eine Operation angebracht wäre oder nicht. Ja, und das sind auch hier Menschen von Kleinkindern über ältere Menschen, die vielleicht nachdem sie ein künstliches Kniegelenk bekommen haben, zu uns kommen, bis hin zum Fußballnationalspieler.
Wahnsinn. Du hast auch noch vorhin erwähnt, einen Auslandsaufenthalt. Wobei hat es sich darum genau gehandelt?
Ja, das war ein sehr cooles Projekt, was ich eigentlich fast unmittelbar, bevor ich hier hingekommen bin, durchgeführt habe. Also wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich straight aus Australien hier an die Hochschule gekommen. Und zwar habe ich mich dort auf ein Forschungsprojekt beworben über ein Programm des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes. Die haben ein Programm PRIME, heißt es. Ich glaube, es ist die Abkürzung für Postdoctoral Researcher International Mobility Experience. Also da geht es letztlich darum, dass man im Ausland Erfahrung sammeln kann in gut angesehenen Labors, die man dann wieder zurück nach Deutschland bringt. Das habe ich dort gemacht. Das war an der University of Queensland in Brisbane und dort im Labor von Andrew Creswell, Glenn Lichtwagen und Luke Kelly, die in ihren Bereichen weltweit führende Wissenschaftler sind. Das war ein sehr interessanter Einblick, es dort mal zu sehen, war aber auch sonst eine sehr schöne Erfahrung. Das Wetter dort ist sehr gut. Ich konnte meine Surf-Skills etwas verbessern. Und ist leider durch Corona frühzeitig abgesägt worden, weil ich letztlich im August 2019 dort gestartet bin und ich bin dann nach auch dort ein, zwei Monaten Lockdown zu Hause in meiner Wohnung dann in Brisbane im Mai 2020 wieder zurückgefahren.
Ja, okay. Aber du bleibst uns erhalten, also du hast jetzt keine Pläne zurück nach Australien zu ziehen, sobald Corona ganz und gar wieder vorbei ist?
Ehrlich gesagt nicht, weil dafür ist mein soziales Umfeld zu sehr in Deutschland. Das ist zwar schön dort, aber ich habe auch während meiner Zeit dort gemerkt, dass es natürlich wunderschön ist, wenn man dort ist, aber solange man niemanden hat oder nur wenige Leute, mit denen man das teilen kann, so eine Erfahrung, ist es auch nicht so schön. Deswegen ist für mich eigentlich sehr wichtig, meine Freunde und Verwandtschaft um mich herum zu haben.
Jetzt hast du es vorhin schon kurz erwähnt, ich möchte es aber trotzdem nochmal genauer fragen. Du arbeitest im Institut schon mit Nationalspielern zusammen, weiß jetzt nicht, ob du Namen nennen darfst natürlich, aber gerade wenn man auf so einem hohen Level im Sportbereich arbeitet, trifft man bestimmt eine Menge interessanter Athleten. Kannst du da vielleicht so ein, zwei nennen oder sowas, ja, was du mit denen gemacht hast zum Beispiel?
Ja, sehr gerne. Das ist tatsächlich ein Part meines Jobs, wo ich immer denke, wenn so der 10-jährige Steffen auf den jetzt 39-jährigen Steffen gucken könnte, was er so beruflich macht, dann wäre ich sicherlich damals begeistert gewesen. Weil zum Beispiel in meiner Zeit in Köln, das habe ich tatsächlich auch genutzt, für meine Diplomarbeit damals haben wir eine super spannende Studie gemacht mit Oskar Pistorius, einem beidseitig transtibial amputierten Sportler, der damals eine riesige Kontroverse ausgelöst hat, weil er es als beidseitig Amputierter geschafft hat, Zeiten zu laufen, die im absoluten Weltklassebereich über 400 Meter waren. Und es ist dann die Diskussion aufgekommen, ob durch die Verwendung von speziellen Prothesen Menschen vielleicht sogar Vorteile haben könnten, weil diese Prothesen vielleicht für diese spezielle Aufgabe, ja, das 400 Meter Laufen, besser geeignet sein können als unsere biologische Lösung, die vielleicht eher so eine Multipurpose-Lösung ist. Das heißt, dort haben wir spannende Untersuchungen gemacht, was dann später sich auch fortgesetzt hat, weil es eigentlich noch einen viel spektakulären Fall gibt aus Deutschland, den Weitspringer Markus Rehm, dessen persönliche Bestweite weiter ist als der deutsche Rekord der nicht amputierten Sportler, der mit Ausnahme von 2 Olympischen Spielen, glaube ich, mit seiner Bestweite bei allen Olympischen Spielen gewonnen hätte. Das heißt, dort gab es auch die Diskussion und da sind biomechanische Analysen immer extrem wichtig, um zu verstehen, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, Vorteile zu haben durch die Verwendung von Sportprothesen? Oder ich kann mich erinnern, dass wir eine Studie für den Weltleichtathletikverband gemacht haben, wo es die Möglichkeit gab, nach Jamaika zu fliegen mit ordentlich Messequipment und Usain Bolt und seine Trainingsgruppe zu untersuchen. Und das sind natürlich Momente, die immer sehr stressig ist, weil das natürlich dann wirklich alles funktionieren muss. Man kann solche Messungen nicht wiederholen, aber die natürlich einmalige Erlebnisse darstellen, die ich nicht missen möchte und natürlich auch immer sehr spannende Daten und Ergebnisse erzielt haben.
Es ist interessant, dass du den Fall Oskar Pistorius erwähnst, denn vor wahrscheinlich inzwischen echt schon 10, 12 Jahren durfte ich mit damals noch im Gymnasium ans KIT fahren mit allen anderen Schülern aus der NWT-Klasse. Und wir haben damals dann im KIT einen Vortrag darüber gehört, ob Oskar Pistorius einen Vorteil hat dadurch, dass er diese Prothesen eben hat. Ich glaube, das Ergebnis war letztendlich, dass er keinen Vorteil hatte, weil er dürfte ja dann auch bei Olympia mitlaufen letztendlich.
Ich denke, da könnte man mehrere Podcast-Folgen alleine füllen um diesen Fall. Wahrscheinlich war der Vortrag bei meinem ehemaligen Kollegen Professor Wolfgang Potthast von der Sporthochschule, Grüße gehen raus, der auch mal eine Zeit lang am KIT gearbeitet hat. Die Sache ist schwierig. Letztlich kann man schon, und das war das Ergebnis unserer Studie, die wir da in Köln durchführen, dass man sagen kann, für das Geradeauslaufen mit einer hohen Geschwindigkeit, wo es darum geht, diese Geschwindigkeit effizient aufrechtzuerhalten. Das heißt, jeder, der schon mal 400 Meter gelaufen ist, weiß, dass ich das nicht so laufe wie ein 100 Meter Lauf, also Vollgas und gib ihm, sondern ich versuche schnell zu laufen, aber auch möglichst effizient, energiesparend, weil sonst schaffe ich es nicht, bis ins Ziel zu kommen. Und dafür scheinen, wenn es um das Geradeauslaufen geht, solche Prothesen sehr gut geeignet zu sein. Allerdings gab es eben auch Bereiche, die nicht untersucht worden sind, zum Beispiel Start- und Beschleunigungsphase. Hier haben wir dann in späteren Studien zeigen können, dass dort Sportler mit Amputation deutliche Nachteile haben. Ja, ganz einfach, weil die Antriebe, die Motoren des Bewegungsapparats, das Muskelgewebe fehlt. Die Entscheidung des CAS ist aber letztlich, glaube ich, nicht deswegen gefallen worden, weil es Beweise gab, dass er keinen Vorteil hat, sondern weil man eigentlich nicht eindeutig sagen konnte aufgrund der Evidenzlage, ob er denn Vorteile hat oder nicht. Also es ist ein immer noch emotional diskutierter Fall, weil es in den letzten Jahren auch einen ähnlichen Fall gab mit einem neuen Oskar Pistorius quasi, Blake Leeper, ein Sprinter aus den USA. Da ging es dann insbesondere auch noch um die Beinlänge. Und das ist tatsächlich etwas, wo es immer auch innerhalb der Biomechanik-Community größere Kontroversen gibt, wie man solche Daten interpretieren muss. Ich selbst würde aber, erzähle mich zu der Gruppe der Menschen, die sagt, solche Sportprothesen können so gebaut sein, dass sie für ganz spezielle Aufgaben, also das effiziente Laufen mit einer hohen Geschwindigkeit oder zum Beispiel den Absprung beim Weitsprung, sehr gut geeignet sein können und vielleicht sogar biomechanisch manchmal besser funktionieren als unsere rein biologischen Füße und Unterschenkel.
Also kann man sich quasi für bestimmte Aufgaben bessere Körperteile herstellen eigentlich, sagt man ja dann damit auch. Also für bestimmte Aufgaben natürlich jetzt nur.
Theoretisch schon, die Frage ist nur, ich glaube, dass keiner, und ich hoffe auch, dass keiner dafür bereit wäre, sein Schweizer Taschenmesser, ja, was jetzt unser unsere biologischen Beine sind, denn wir können sehr viele Sachen damit machen. Wenn man sich vorstellt, wenn man Füße und Unterschenkel sich vorstellt, man kann damit auf einem Bein stehen, balancieren, wir können damit klettern, wir können so mit unseren Zehen sogar auch, keine Ahnung, in ein Handtuch greifen, wir können fühlen mit den Füßen, wir können mit geschlossenen Augen wissen, in welchem Zustand sich zum Beispiel unser Sprunggelenk fühlt. Das sind alles Sachen, die ich mit Prothesen heutzutage eigentlich noch nicht machen kann. Auch wenn die allerneuesten Entwicklungen versuchen, solche Prothesensysteme auch solche Fähigkeiten zu geben. Deswegen hoffe ich, dass keiner bereit ist, für so eine Spezialfähigkeit sein Bein aufzugeben. Aber wenn man eine Amputation erlitten hat, ist es möglich für spezielle Aufgaben, und da ist der Leistungssport natürlich ein perfektes Spielfeld, um sowas auszuprobieren, kann man solche Systeme optimieren. Ja, zum Beispiel ist es so, dass die Prothesen von Oscar Pistorius einfach nur halb so schwer waren wie die biologischen Strukturen, die sie ersetzt haben. Das ist zum Beispiel in der Schwungphase durchaus als Vorteil anzusehen.
Gut, ich glaube, letztendlich war der Vorteil von Oscar Pistorius dann noch nicht zu krass zumindest, weil, wenn ich mich richtig erinnere, ist er dann auch schon in der Vorrunde ausgeschieden.
Ja, im Halbfinale in London tatsächlich. Was aber trotzdem bemerkenswert ist, weil wir schon sagen müssen, dass natürlich die Leichtathletik ein Sport ist, der weltweit ausgeführt wird und die Sprint- und Laufdisziplinen dann auch noch relativ viele Teilnehmende hat. Das ist ein bisschen weniger technisch aufwendig als Stabhochsprung, wo ich Geräte brauche, eine Anlage. Das kann dann jetzt doch nicht in jedem Land durchgeführt werden. Deswegen ist es schon beeindruckend, dass er sozusagen unter die Top 10 oder Top 12 der Menschen in diesem Sport gekommen ist.
Du hast auch noch kurz Usain Bolt erwähnt. Ist es dann so, dass wenn man so wirklich, also wirklich wahrscheinlich einen der athletischsten Menschen aller Zeiten oder zumindest einen der schnellsten Läufer aller Zeiten misst, dass man sich diese Messergebnisse immer und immer anschaut und sich so denkt, boah, das ist ja wirklich Wahnsinn? Oder ist es dann auch eher so, okay, das war jetzt cool, aber ja, Schauen wir mal weiter.
Also im Detail haben wir den Start von ganz vielen Athleten untersucht und unter anderem auch von Usain Bolt. Und die Daten sind natürlich besonders, weil es letztlich wahrscheinlich die höchste Krafterzeugung ist, die Menschen auf so einen Startblock ausbringen, auch in absoluten Größen, weil Usain Bolt nun mal auch ein sehr großer und damit auch sehr schwerer Athlet war. Zu seinen besten Zeiten hat er so knapp unter 100 Kilo gewogen. Das heißt, auf so einen Startblock hat er über 2000 Newton aufgebracht als Spitzenkraft. Für die Ingenieure, die wissen, was das ungefähr heißt. Und ich kann mich noch erinnern, als ich bei der Datenerfassung hinter ihm, hinter dem Startblock gesessen habe, dass ich gedacht habe, dass es wie ein Rennwagen ist, der hier beschleunigt und Kraft auf die Bahn ausübt. Also das war schon sehr beeindruckend, das einmal so von wenigen Metern Entfernung zu sehen und sich diese Daten dann nochmal anzuschauen. Und die sind natürlich auch spannend. Es ist natürlich auch spannend, solche Daten später zu publizieren, weil sie eigentlich nur sehr selten erhoben werden. Ich glaube, wir sind immer noch eigentlich die einzige Studie, die in einem wirklichen wissenschaftlichen Journal veröffentlicht hat, die Usain Bolt als Probanden hatte.
Genau, du meintest ja auch schon, die ganzen Daten müssen gesammelt werden. Und du kamst 2020 ja an die Hochschule. Damals war Biomechanik noch ein relativ junger Studiengang, ist es eigentlich auch immer noch. Aber dadurch, dass es so jung war, gab es halt noch nicht besonders viel Material. Es gab ja früher auch allgemeine Biomechanik oder ABM.
Angewandte Biomechanik.
Angewandte. Und das war dann in Verbindung mit einer Physiotherapeutenausbildung, wenn ich das noch richtig weiß. Wie hat sich das Ganze über die Jahre geändert? Weil für alle, die es nicht wissen, am Anfang gab es halt, ich weiß nicht, ich habe dich, glaube ich, zum ersten Mal kennengelernt im Keller vom E-Gebäude, wo ich dann zum ersten Mal schon immerhin das Motion-Analyse-Labor sehen durfte, was es aber auch lange Zeit nicht gab. Ich glaube, davor gab es nur eine Materialprüfmaschine. und jetzt habt ihr ja den Campus West, zumindest zur Hälfte. Den müsst ihr euch ja noch mit den ganzen Robotikleuten teilen, aber das ist ja schon ein großer Schritt.
Ich würde da an der Stelle sagen, die dürfen wir uns mit den Robotikleuten teilen, weil zum einen ist es sehr viel Platz dort und ist auch ein spannender Austausch. Genau, die Geschichte des Biomechanik-Studiengangs. Als ich hier hingekommen bin, war der, glaube ich, noch sehr, ist er auch immer noch. Ja? Also wir bilden Biomechanik-Ingenieure aus, einfach weil es hier in der Region auch viele Arbeitsplätze gibt für Menschen, die sich zum Beispiel mit der Weiterentwicklung von Endoprothesen oder anderer Medizintechnikprodukten so aus dem Orthopädiebereich beschäftigen. Ja, das heißt, dort ist immer auch noch ein Schwerpunkt. Und so war der Studiengang ursprünglich ausgerichtet. Und dafür braucht man vielleicht nicht unbedingt riesige Bewegungsanalyselabore. Trotzdem gab es den Wunsch von den Studierenden, weil Bewegungen beschreiben zu können, zu analysieren, ist wichtig, auch wenn ich einfach verstehen möchte, wie ich denn zum Beispiel ein künstliches Kniegelenk auslege oder wie das hinterher eingebaut im Menschen funktioniert. Ja, weil Menschen sind keine rein passiv-mechanischen Systeme, sondern wir haben eine neuronale Ansteuerung, wir können Schmerzen empfinden, der Körper kann sich adaptieren. Also wir sind sehr komplex und das muss man dann eben auch durch komplexe Bewegungsanalysen abdecken. Als ich allerdings hier angekommen bin, gab es eigentlich nur besagte Materialprüfmaschine, die allerdings eine sehr gute ist, muss man sagen. Und es gab ein Schuhdruckeinlegesohlensystem. Das war quasi das Tool, was es für Bewegungsanalyse gab. Allerdings hatten die Kollegen, die in dem Bereich gearbeitet haben, auch schon angefangen, einen Großgerätantrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu stellen, um eben ein Bewegungsanalyselabor zu beantragen. Den konnte ich dann zum Glück noch so ein bisschen feintunen, meine Erfahrungen dort einbringen, was für Gerätschaften brauchen. Der ist dann auch durchgegangen. Dann gab es eigentlich die nächste Fragestellung, ja, wo bauen wir denn dieses Labor hin? Und die erste Übergangslösung war der Keller im E-Gebäude, wo wir das aufgebaut haben. Gleichzeitig hat aber die Hochschulleitung zuerst noch der Professor Lieber, später der Professor Trahasch, uns aber stark dabei unterstützt, einen besseren Raum zu finden. Und irgendwann sind wir dann, hat die Hochschulleitung sich entschieden, dieses Gelände, wo jetzt der Campus West angesiedelt ist, zu mieten. Und dort haben wir jetzt wirklich sehr viel Platz und hatten, weil wir auch Glück hatten, noch bei weiteren Großgerätanträgen für die DFG und auch guten Support haben von der Industrie, zum Beispiel aus dem Bereich der Motion-Capturing-Systeme, aber auch aus der Sportartikel- und Sportbühnenindustrie, eigentlich die Möglichkeit, dort ein wirklich tolles Labor einzurichten, was, glaube ich, auch meiner Meinung nach zumindest deutschlandweit seinesgleichen sucht, ja, in Bezug auf die Möglichkeiten, die man dort hat, Bewegungen zu analysieren. Und das versuchen wir natürlich auch im Unterricht mit einzusetzen, ja, versuchen auch dort Studierende zum Beispiel in Bachelorprojekten oder Praxisprojekten mit zu integrieren in die Forschung, die wir dort machen. Und das ist, glaube ich, ein sehr großer Mehrwert, den es vor 2,5 Jahren, als ich angefangen habe, definitiv noch nicht gab.
Um das Ganze vielleicht nochmal wirklich so in Perspektive zu setzen, ihr habt eben angefangen mit dieser einen doch sehr guten Materialprüfmaschine, aber was habt ihr denn jetzt konkret an Hardware, sage ich jetzt mal?
Genau, also wir haben zum einen diese große Halle, die 60 Meter lang ist, das heißt, wir haben eine 60 Meter Sprintbahn, an der wir in mehreren Stellen in den Boden Kraftmessplattformen einbauen können, mit denen wir also die Kraft zwischen Fuß und Boden in drei Richtungen messen können. Wir haben aber auch zwei sehr teure Laufbänder, die zum einen sehr gut angesteuert werden können, was die Geschwindigkeit angeht, die aber auch solche 3D-Kraftsensorik integrieren. Und das eine Laufband ist nochmal besonderer, weil dort die Laufbandfläche auch hoch und runter geneigt werden kann oder die kann auch nach rechts und nach links beschleunigt werden. Das heißt, wir können hier auch Störungen einbauen, um zum Beispiel Forschung im Bereich Sturzprävention zu machen. Und dieses Laufband ist gekoppelt mit einer 180-Grad-Projektionsfläche, wo eine virtuelle Welt parallel laufen kann. Und das ist auch hoffen wir zumindest, dass es dort spannende Kooperationsmöglichkeiten gibt, eben auch zu den Studierenden vielleicht hier aus der Medienfakultät, die dort vielleicht Projekte machen wollen. Was wir im gesamten Raum haben, sind 3D-Motion-Capturing-Systeme, sowohl basierend auf reflektierenden Markern, als auch neuere Systeme, die markerlos das Ganze machen über maschinelles Lernen. Wir haben Systeme, mit denen wir die Muskelaktivität messen können und auch den Sauerstoffverbrauch, weil der Sauerstoffverbrauch bei submaximalen Bewegungen wie Gehen oder Joggen sehr stark korreliert mit der Anstrengung, die eine Bewegung ausmacht. Das heißt, wir haben eigentlich alle Systeme, die man braucht, um wirklich differenziert Bewegungen zu analysieren und verstehen zu können.
Um das vielleicht auch nochmal, also wirklich von einer Maschine zu einer halben Halle voller Wahnsinns-Equipment eigentlich, das wirklich seinesgleichen sucht, zumindest auf einem Universitätslevel, glaube ich. Ich hatte auch die Möglichkeit, dieses Frühjahr Ende Februar in den USA, Boulder, Colorado, eine Kollegin oder das Labor von einer Kollegin von dir zu besuchen und das war nicht mal ansatzweise so gut ausgestattet. Also wir haben hier dann, glaube ich, doch schon was wirklich auch wahrscheinlich international schon echt herausragend ausgestattet ist.
Ja, genau. Also ich denke, da würde sich kein Forscher international beschweren über das Labor. Wobei trotzdem zum Beispiel mein Eindruck in Australien war ähnlich. Das Labor dort war ein kleiner Teilbereich von dem, was wir hier haben. Allerdings sind es dann doch immer Menschen, also Forschende, die die Forschung machen. Das heißt, wir müssen das Labor jetzt auch mit smarten Menschen, mit motivierten Menschen füllen, um eben relevante Forschungsthemen zu bearbeiten, damit wir dort eben auch einen Mehrwert generieren können.
So, Steffen, vielen Dank für den Blick in deine Vergangenheit, in die Vergangenheit von Biomechanik und überhaupt in den Einblick in Biomechanik selbst. Ich bin sehr gespannt, was noch so aus dem Studiengang in der Zukunft wird. Und ja, vielleicht sieht man sich ja nochmal im Podcast in ein, zwei Jahren und kann vielleicht dann doch nochmal ausführlicher über das Pistorius-Thema oder sowas in der Art reden. Vielen Dank für deine Zeit. Und an euch vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir hören uns hier dann wieder in zwei Wochen. Bis dann.